Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Die Staatsanwaltschaft attestierte Mark Hoffmann im Juni 2005 eine erschütternde Gefühllosigkeit. Das Stader Schwurgericht folgte dieser Einschätzung in weiten Teilen und verurteilte den damals 31-Jährigen wegen der Morde an der 8-jährigen Levke und dem gleichaltrigen Felix zu lebenslanger Haft. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Tat fest, Hoffmann wird womöglich für immer im Gefängnis bleiben. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen und Entsetzen ob der grausamen Details. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weser-Kurier True Crime Podcasts. Mein Name ist Jan-Felix Jasch, ich bin Redakteur beim Weser-Kurier. Bei mir ist Jürgen Hinrichs, Chefreporter.
Hallo Jürgen, vielen Dank, dass du da bist. Nimm uns mal bitte mit in deine Erinnerung. Wie hast du dich bei der Recherche des Falls gefühlt? Was war das für dich?
Ja, hallo Felix. Ich will gerne berichten von einem wirklich aufsehenerregenden Fall, der... Das sind ja zwei Fälle, die mich wirklich auch stark mitgenommen haben. Ich war eingestiegen damals, als die kleine Levke 8 Jahre alt vermisst wurde. Ich bin zum Beispiel zu ihrem Heimatort gefahren, habe da so ein bisschen Atmosphäre aufgenommen, habe mit ein paar Leuten gesprochen, haben sie ihre Betroffenheit dokumentieren lassen, wenn man so will. Bin dann, weil ich da so herumstrich, auch auffällig geworden. Die Polizei hatte das Elternhaus von Levke beobachtet, offenbar, sprach mich an, wer ich denn sei, hat meine Personalien aufgenommen. Das hat sich dann natürlich alles im Wohlgefallen aufgelöst. Aber das ist Aufgabe des Reporters. Wir müssen dann schon auch da sein, wo es geschehen ist, um so ein bisschen Stimmung auch zu transportieren. Dann ist Levke ja lange Zeit nicht gefunden worden. Dann gab es den zweiten Fall, Felix, einige Monate später. Es wurde nicht sofort ein Zusammenhang hergestellt, bis dann eben im Dezember Mark Hoffmann verhaftet wurde. Es gab einige Indizien, die sich dann schnell verdichtet haben. Er war dann auch schnell geständig und hat die Polizei dann hat dann den Mord auch an Levke gestanden, an Felix, das war klar. Nein, umgekehrt, erst war es Levke, der Mord an Levke, dem Mark Hoffmann zur Last gelegt werden konnte. Und er hat dann eben auch Felix gestanden und hat die Polizei zum Fundort der Leiche geführt.
Okay, es ist häufiger mal die Rede davon, dass die Polizei Hinweise und Spuren hätte früher auswerten können, um schneller auf ihn zu kommen. Ist das Spekulation?
Das konnte nie wirklich aufgeklärt werden. Es hieß, es habe eine Zeugin gegeben, eine Zeugenaussage, die auf Mark Hoffmann hingewiesen habe. Das war aber wirklich nie zu klären. Die Soko hat im Nachhinein gesagt, dass nicht alles so super gelaufen ist, hat aber auch um Verständnis geworben. Die hatten im Fall Levke allein mehr als 5000 Spuren zu verfolgen, beziehungsweise nicht Spuren, sondern Anhaltspunkte, noch keine Spur. Wenn sich etwas verdichtet, dann erst wird es zu einer Spur, die wird dann natürlich akribisch verfolgt. Nein, man kann jetzt nicht wirklich von einem Versagen der Verfolgungsbehörden sprechen, aus meiner Sicht zumindest.
Ja. Was ist denn dieser Mark Hoffmann für ein Typ gewesen?
Mark Hoffmann, ich habe ihn erlebt. Ich war bei der Gerichtsverhandlung, bei der er dann in Stade zu lebenslanger Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Das war schon auch ein bisschen spooky, da im Saal zu sitzen. Es war sehr stickig, es war ein warmer Juni. Es war so voll, dass wir Presseleute, wir saßen ganz vorne, doch sehr, sehr nah an der Anklagebank saßen. Ich saß nur wenige Meter von Herrn Hoffmann entfernt. Und er machte auf mich einen Eindruck, als wenn ihn das alles gar nichts anginge. Er war verschlossen bis zuletzt. Er hat im Grunde nichts gesagt, gar nichts. Und man kriegte so den Eindruck, und das ist auch etwas, was die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat im Plädoyer und was das Gericht dann auch zum Ausdruck gebracht hat, dass das ein Mann ist, der völlig gefühllos ist. Man hatte den Eindruck, um es jetzt mal mit bedeutungsschwangeren Worten zu sagen, da sitzt das Böse schlechthin. Nicht? Der hat gemordet, ohne in irgendeiner Weise Mitgefühl zu zeigen oder im Nachhinein Reue zu zeigen. Das Mindeste wäre ja gewesen, dass er sich bei den Angehörigen entschuldigt. Das hat er nicht gemacht. Er hat keinerlei Reue gezeigt. Es war ihm schlichtweg auch egal, was da im Gerichtssaal ablief. Das hat er teilnahmslos beobachtet.
Er soll ja im Gefängnis gegenüber Mitinsassen mit den Taten auch geprahlt haben. Im Gericht schweigt er. Kannst du dir diesen Widerspruch irgendwie erklären?
Naja, das ist kein Widerspruch. Im Knast will man eine bestimmte Rolle spielen. Man hat es natürlich schwer als Kindermörder, als dann ja später auch verurteilter Kindermörder, sowieso auch schon vorher als mutmaßlicher im Knast, das weiß man. Dass er dann weitere Taten gesteht in Anführungszeichen. Er erzählte davon, Geständnis kann er nur ablegen gegenüber den Behörden oder gegenüber dem Gericht. Ich denke, er wollte sich da wichtig machen im Gefängnis und dann eben auf öffentlicher Bühne hat er es nicht wiederholt, wahrscheinlich auch deswegen, weil, wie dann ja die späteren Ermittlungen ergeben haben, der Polizei da wohl nichts dran war. Also er war ja unter anderem verdächtigt worden, die kleine Adelina in Bremen umgebracht zu haben. Das war dann eine weitere Spur in diesem Fall von vor, ich weiß gar nicht wann es war, über 20 Jahren, glaube ich. Da hatten die Ermittler dann wieder die Hoffnung, endlich diesen Fall aufklären zu können, aber letzten Endes entpuppte sich das alles als ziemliches Gewäsch, was der Hoffmann da auch den Ermittlern gegenüber so immer so vage angedeutet hat. Wie gesagt, vielleicht wollte diese doch armselige Existenz, sag ich mal, sich einfach wichtig machen.
Ja, so eine Art Profilierung scheinbar, ne, vor Mitinsassen. Was ist denn über Hoffmann noch bekannt? Er hatte, glaube ich, zwei Töchter, eine Frau, hat augenscheinlich ein relativ normales Leben erstmal geführt, zumindest phasenweise.
Ja, also er hatte eine Familie und das zwei Kinder lebten bei ihm, ein Kind aus einer früheren Beziehung, dann ein Kind, was er mit der Beziehung, die er zuletzt hatte und er hat zu Hause diese Kinder am Abendbrottisch gehabt. Er hat sie wahrscheinlich auch zu Bett gebracht. Die waren auch so in einem Alter, also das ältere Kind war, glaube ich, so in dem Alter von Lefke und Felix. Nicht? Und trotzdem baut sich da keinerlei Verständnis, Empathie oder was auch immer auf für solche Kinder. Er ist immer schon verhaltensauffällig gewesen. Er hatte eine schwierige Kindheit, was überhaupt nichts relativiert. Das will ich betonen. Er ist gehänselt worden. Er hatte ein paar körperliche Gebrechen von Anfang an und ist damit gehänselt worden in der Schule. Ist dann einen Weg gegangen, also beruflich hatte er Probleme, er fing was an, hörte es wieder auf, dann sehr auffällig, er ist ständig mit seinem Wagen durch die Gegend gefahren, das fiel dann seiner zweiten Beziehung auf, die hatte dann schon den Verdacht, dass er irgendwo anders noch eine Beziehung hat, eine Familie hat, weil der war stundenlang mit dem Auto unterwegs und sie beklagte sich dann irgendwann bei ihm über die hohen Benzingeldrechnungen und ja, das war auch schon merkwürdig und bei diesen Fahrten eben hat er sowohl Lefke als auch Felix in sein Auto gelockt, beide Male meine ich mich zu erinnern, mit der Lüge, dass den Eltern, der Mutter irgendwas geschehen sei. Und ja, und dann mit dem Eintritt ins Auto war es dann auch schon passiert. Dann hat er die Kinder verschleppt, die beiden, und hat sie missbraucht, fürchterlich. Und das hat auch in einem Fall stundenlang gedauert. Es muss wirklich allerschrecklichst gewesen sein. Man mag sich das alles gar nicht vorstellen. Es sind natürlich vor Gericht auch Details ausgebreitet worden, die ich hier nicht erzähle, weil es ist wirklich, da verliert man die Fassung.
Er hat ja auch Lefke oder die Leiche von Lefke an einen Ort im Sauerland gebracht und sie da versteckt. Welche Verbindung hat denn dieser Ort zu ihm?
Er ist mit der Leiche umhergefahren, hat sie, glaube ich, erstmal woanders deponiert, da dann wieder weggeholt, weil ihm das zu gefährlich erschien, ist dann bis ins Sauerland gefahren und hat sie dort verscharrt, die arme Lefke, weil er sich dort auskannte. Seine Kindheit hat er dort, meine ich, verbracht. Also er hat dazu eine Beziehung zu diesem Ort weil er ihn eben kennt, weil er dort mal gelebt hat mit seinen Eltern.
Mhm. Und entsprechend vielleicht auch eine gewisse Sicherheit, ne? Er könnte sich aus.
Genau.
Mag sein. Du hast es schon angesprochen, er hatte eine schwierige Kindheit. Wie gesagt, das relativiert nichts. Er war aber auch schon als Sexualstraftäter einschlägig bekannt. Er hat 1994 eine junge Frau vergewaltigt und ihm war eine positive Sozialprognose attestiert worden. Das steht ja auch total im Widerspruch zu dem, was in dem späteren Prozess in Stade dann passiert ist. Also ich bin kein Gerichtsexperte, aber eine positive Sozialprognose kriegt man ja wahrscheinlich nur, wenn man sich zumindest verständlich zeigt, Reue zeigt im Zweifel sogar, irgendwie teilnimmt, so zumindest.
Ob er das damals gemacht hat vor den Richtern, kann ich nicht sagen, da war ich ja nicht dabei. Mit so einer positiven Sozialprognose, das ist immer so eine Sache. Also er ist ja meines Wissens damals nicht psychologisch begutachtet worden. Das ist etwas, was ein Richter dann so einschätzen kann, nachdem er den Angeklagten vielleicht 3-4 Mal gesehen hat, nachdem er sich angeguckt hat, lebt er in festen Familienstrukturen, hat er eine Ausbildung oder was auch immer dann herangezogen wird. Aber das ist natürlich immer eine Mutmaßung. Da kann man im Nachhinein sagen, ja, wie kann ein Richter so etwas sagen? Wie kann er so eine Einschätzung hervorbringen? Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Das fände ich jetzt vermessen und nicht richtig, dem Richter von damals Vorwürfe zu machen. Nein, er hat sich so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Vorhersehen kann man so etwas nicht. Er ist zum regelrechten Monster mutiert. Ich verwende solche Ausdrücke höchst ungerne im Zusammenhang mit Menschen. Menschen können eigentlich keine Monster sein, aber weil ich ihn noch erlebt habe da vor Gericht und diese Teilnahmslosigkeit, die hat mich zutiefst erschüttert und deswegen brauche ich diesen Ausdruck jetzt doch einmal.
Mhm. Du hast es angesprochen, da vor Gericht. Die Verteidigung hat argumentiert, dass er nicht schuldfähig ist. Psychologen haben ihm doch die Schuldfähigkeit attestiert. Man kann sich ja quasi gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn die Psychologen der Einschätzung der Verteidigung gefolgt wären.
Wenn er für schuldunfähig erklärt worden wäre, dann wäre er aber wahrscheinlich eben auch nicht mehr aus dem Gefängnis entlassen worden, so wie jetzt mit lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung. In der Regel bleibt man dann bis ans Ende seiner Tage im Gefängnis. Da wäre es dann nur ein anderes Gefängnis gewesen. Das wäre dann eine geschlossene psychiatrische Klinik oder eben ein es gibt auch psychiatrische Abteilungen von Gefängnissen. Da hat man es, ich habe so eine Abteilung mal besucht und mit Gefangenen dort gesprochen, im Zusammenhang mit ganz anderen Fällen. Und da hat man es im Vergleich zum regulären Knast ein wenig bequemer. Nicht viel, aber ein wenig bequemer und es ist einfach ein bisschen kommoder.
Okay. Dann lass uns zuletzt nochmal zu einem Thema kommen. Im Zusammenhang mit Hoffmann wurde auch vermutet, ob er vielleicht ein Serienmörder ist. Du hast es angesprochen. Es wurde untersucht, ob er mit dem Fall Adelina aus Bremen von 2001 was zu tun hat.
2001, siehste.
Genau, man konnte ihm das nicht
vor 20 Jahren, vor mehr als 20 Jahren
nachweisen. Oder ja. Es hat sich nicht bestätigt. Es gilt natürlich eine Unschuldsvermutung, aber es heißt eben auch nicht, dass es nicht vielleicht doch so ist. Ne? Der Fall Adelina ist bisher nicht aufgeklärt.
Andere Fälle auch nicht. Da wurden, ich meine, in 6 Mordfällen an Kindern wurden die Untersuchungen in Bezug auf Mark Hoffmann aufgenommen. Das ist aber ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Und wenn man jetzt weiß, das ist alles 17 Jahre her, das ist ausermittelt. Das wird wahrscheinlich, auch Adelina wird wahrscheinlich nie geklärt werden und Mark Hoffmann wird es dann aller Wahrscheinlichkeit nicht gewesen sein, sonst hätte man doch einige Anhaltspunkte gefunden, vornehmlich DNA-Spuren und so weiter. Das ist ja etwas, was man heutzutage sehr, sehr gut verwerten kann. Ist bei Mark Hoffmann nicht geschehen und deswegen kann man davon ausgehen, gehe ich davon aus, dass er schlimm genug 2 Kinder umgebracht hat und nicht 6, 7 oder 8.
Ja, du sagst es, schlimm genug. Ne? Du hast auch die Familien der beiden zumindest im Prozess erlebt. Ne? Die haben auch aus eigener Initiative Aufrufe gestartet oder sich an Menschen gewandt, um Hinweise gebeten. Ne? Man ja, es ist nicht
vor dem Auffinden der
genau, Leichen. Ja, vor dem Auffinden. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht irgendwie ungewöhnlich, dass das passiert, ne, wenn Kinder länger weg sind. Man kennt das irgendwie in ähnlichen Fällen. Wie war dein Eindruck der Familien? Das ist ja auch ein riesiges Trauma für...
Absolut, und das haben die auch genauso beschrieben. Ich spreche in meinen Texten von zwei Familien, die im Grunde zerstört wurden durch diese Morde. Die Geschwister, die kleinen Geschwister der Levke, die haben ihre Gefühle auch schriftlich niedergelegt. Das ist dann eben Wut, das ist Unverständnis, das ist Trauer, das ist der Verlust eben eines so wertvollen Menschen. Jeder Mensch ist wertvoll, aber der kleinen Levke eben. Was ich ganz beachtlich fand, bei aller Trauer und bei aller Verzweiflung, die Verteidigerin sagte, nicht die Verteidigerin, sondern die Nebenklägerin, in dem Verfahren, die meine ich, die Eltern von Levke, wie gesagt, das ist alles sehr lange her, aber ich meine, die Eltern von Levke vertreten hat, ja. Die sprach ja davon, sie habe schon viele solcher Verfahren erlebt, aber so etwas eben noch nicht, dass man mit dem schlechten Bösen konfrontiert wird, so drückte sie sich aus. Und die Familien haben gleichwohl nach dem Urteil betont, dass das alles natürlich fürchterlich und niederschmetternd sei, aber sie finden das Urteil angemessen, aber sie wollten keinen Hass weiter in sich tragen gegen den Täter, gegen den Mörder, weil sie ihn damit dann ja weiterhin in ihr Leben ließen. Und das fand ich eine sehr kluge Bemerkung.
Ja, eine Art Abschluss, ne? So ja. Grausam er dann auch sein mag, aber ja, dieses Weitermachen ist immer schwierig, in solchen Fällen noch viel mehr, ne? Aber irgendwie muss es ja. Jürgen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die Geschichte dieses grausamen Falls und in deine Recherchen gegeben hast. Wer übrigens die komplette Geschichte lesen möchte, kann dies auf www.weser-kurier.de tun. Unter shop.weser-kurier.de finden Sie auch unser neues Magazin, in dem Sie 16 spannende Kriminalfälle aus Bremen und der Region mitsamt Interviews, Hintergründen nachlesen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.